Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute endlich mal wieder mit einer Krimshot bei euch. Ich bin Marie und ich bin Kriminologin und Politikwissenschaftlerin. Gemeinsam mit meiner Freundin Annelie, die auch Kriminologin und Rechtswissenschaftlerin ist, betreiben wir unseren Podcast, Krimschnack, der Kriminologie-Podcast, so heißen wir. Und die Krimshot ist, wie viele von euch bestimmt auch schon wissen, ein Format innerhalb von Krimschnack, also eine Kategorie, wenn man so will, in der wir kriminalitätsbezogene Theorien, Konzepte und Phänomene beschreiben und erklären. Und weil diese Episoden so kurz sind, machen Annelie und ich die Episoden abwechselnd und jeweils alleine. Deshalb hört ihr heute nur mich. Aber keine Sorge, in ein paar Wochen gibt's dann auch schon die nächste Krimschnack, in der wir zusammen sein werden und dann kommt ihr auch wieder in den Genuss, uns zusammen im Schnack zu hören. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt, was ich heute mit euch vorhabe, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar gibt es das Phänomen, dass Frauen in Dunkelfeldstudien, die Kriminalitätsfurcht erheben, in der Regel ein höheres Furchtlevel aufweisen als Männer. Das ist schon seit Jahrzehnten so, vor allem in westlich geprägten Ländern und eben auch in Deutschland. Und da würde man ja eigentlich sagen, okay, da hat jetzt eine Gruppe mehr Furcht, dann sind die doch bestimmt auch irgendwie häufiger von Kriminalität betroffen, oder? Tja, wenn man jetzt nämlich diesen Befund neben die offiziellen Opferstatistiken legt, dann sieht man seit langer Zeit, dass Frauen gemessen an der Gesamtkriminalität, die im Hellfeld verzeichnet werden kann, einen wesentlich geringeren Opferanteil ausmachen als Männer. Und das nennt man das Viktimisierungsfurchtparadoxon. Obwohl das innerhalb der Kriminologie eigentlich als geklärt gilt, stelle ich im nichtwissenschaftlichen Alltagsleben aber trotzdem immer wieder fest, dass sich viele damit noch gar nicht irgendwie beschäftigt haben. Also völligst unverständlich natürlich. Nein, ist natürlich völlig normal. Und deshalb ist es aber, wie Annelie und ich finden, höchste Zeit, dass ich dieses Paradoxon und die verschiedenen Erklärungsansätze und Hintergründe und so weiter mal in einer Krimshort für euch aufdrösle. Also, let's go. Krim Short. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch dran, dass Annelie und ich mal über Kriminalitätsfurcht gesprochen haben, oder? Also falls nicht, hört gerne nochmal in die Episode 8 rein. Aber ich hole euch natürlich auch gerne kurz ab. Also wirklich nur kurz, ne? Ist ja eine Krim-Short. Genau, also Kriminalitätsfurcht ist ein Konstrukt, mithilfe dessen ForscherInnen herausfinden können und auch möchten natürlich, wie es um das kriminalitätsbezogene Sicherheitsempfinden und Bedrohungserleben von Menschen steht. Und dieses Konstrukt hat eine soziale und eine personale Dimension. Sozial meint dabei zum Beispiel, wenn ihr euch sorgt, dass es hier Anschläge geben könnte oder dass ein Bürgerkrieg ausbricht oder sowas, ne? Dann spricht man von sozialer Kriminalitätsfurcht. Und die personale Dimension bezieht sich darauf, inwiefern sich Menschen persönlich durch Kriminalität bedroht oder tangiert fühlen. Personale Kriminalitätsfurcht weist wiederum Unterdimensionen auf, die unterschiedliche Aspekte des persönlichen Sicherheitsgefühls oder auch Bedrohungserlebens messen. Und diese Unterdimensionen nennt man kognitive, affektive und konative Kriminalitätsfurcht. Ja, das sind jetzt fancy Begriffe, aber was heißt das? Bei der kognitiven Dimension geht es um die subjektive Einschätzung, wie hoch oder niedrig das Viktimisierungsrisiko für einen selbst ist. Also für einen selbst oder einer Person, die einem nahesteht. Es gibt auch die stellvertretende Kriminalitätsfurcht. Und das wird meistens in Umfragen über mehrere Delikte abgefragt, zu denen man einschätzen soll, für wie wahrscheinlich man es hält, dass man zum Beispiel innerhalb der nächsten 12 Monate Opfer eines der Delikte werden wird. Das heißt, die kognitive Kriminalitätsfurcht ist in die Zukunft gerichtet. Die affektive Kriminalitätsfurcht steht dazu im Gegensatz. Dort bezieht man sich nämlich auf vergangene Sorgen vor einer Opferwerdung. Die affektive Dimension wird deshalb auch die emotionale Dimension genannt, weil sie sich eben wirklich auch auf die Furcht im engeren Sinne bezieht. Da kann man auch wieder diskutieren, ob es wirklich immer um Furcht geht oder eher eine Sorge und so weiter. Ja, das ist auch eine alte Diskussion in der Kriminologie. Aber also Kriminalitätsfurcht ist jetzt halt der verbreitetste Begriff, deshalb verwende ich ihn jetzt hier auch und deshalb sage ich jetzt auch immer Furcht, aber es ist davon auszugehen, dass es eigentlich immer eher um eine Besorgnis geht und nicht sozusagen die nackte Angst, die den Menschen dann die ganze Zeit im Nacken sitzt, ne? Und Um affektive Krimpfurcht zu messen, werden die Leute, die an einer Umfrage teilnehmen, häufig gebeten, dann anzugeben, wie häufig sie sich zum Beispiel innerhalb der letzten 12 Monate gesorgt haben, dass ihnen was Bestimmtes passieren könnte. Und im Idealfall werden dann natürlich auch dieselben Delikte abgefragt, die auch schon für die kognitive Krimpfurcht abgefragt wurden. Die kognitive und affektive Dimension gelten übrigens auch als eng zusammenhängend. Also die werden sogar als in kausalem Zusammenhang stehend betrachtet. Der Zusammenhang zur dritten Dimension der konativen Krimpfurcht ist ja etwas weniger eindeutig. Die konative Krimpfurcht beschreibt das Schutz- und Vermeidungsverhalten, das Menschen aufweisen können, um sich vor möglichen Opferwerdungen zu schützen. Also zum Beispiel, wenn man bestimmte Orte oder Tageszeiten meidet oder eine bestimmte Gruppe von Menschen. Also zum Beispiel, wenn euch nachts eine Gruppe stark Betrunkener entgegenkommt und ihr dann lieber die Straßenseite wechselt. Also ihr werdet genau wissen, was für Dinge ihr tut. Da schießen euch jetzt bestimmt ein paar Sachen im Kopf rum. Ja, und man ist sich aber in der Literatur bisher nicht ganz einig darüber, ob diese Verhaltensweisen jetzt wirklich Ursache oder aber eine Folge der beiden anderen Dimensionen personaler Kriminalitätsfurcht sind. Und deshalb haben in der Vergangenheit manche Forschende die konative Dimension auch gar nicht der personalen Krimpfurcht zugeordnet, sondern sie irgendwie separat erhoben. Aber auch da konnte beobachtet werden, dass die einzelnen Dimensionen immer noch miteinander korrelieren. Soweit, so gut. Für das, was ich heute besprechen möchte, das Viktimisierungsfurchtparadoxon, befinden wir uns im Bereich der personalen Kriminalitätsfurcht. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, dass Forschende über lange Zeit hinweg immer wieder im Rahmen ihrer Studien zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Frauen stetig höhere Furchtlevel aufgewiesen haben als Männer. Und das gilt sowohl für ihre Wahrscheinlichkeitseinschätzung, selbst Opfer von Kriminalität zu werden, als auch für die rückwirkende Sorge vor einer Viktimisierung. Also wir haben hier wirklich sowohl die affektive als auch die kognitive Dimension, die das betrifft. Und das, obwohl sie gleichzeitig den Helfeld-Statistiken zufolge den geringeren Opferanteil gemessen an der Gesamtkriminalität ausgemacht haben. Ne? Also ich finde da auch sehr wichtig, gemessen an der Gesamtkriminalität. Das deckt sich auch tatsächlich heute noch mit aktuellen Befunden, wenn wir zum Beispiel in die Dunkelfeldstudien der Landeskriminalämter reinschauen und dann die polizeiliche Kriminalstatistik daneben legen. Und das ist vielleicht auch noch cool zu wissen, das Paradoxon galt bzw. gilt im Übrigen auch nicht nur für Frauen im Vergleich zu Männern, sondern auch für ältere Menschen im Vergleich zu Jüngeren, wobei es zu dem Altersvergleich mittlerweile einige Einschränkungen zu machen gibt, auf die ich auch nachher auf jeden Fall nochmal eingehe. Ja, aber erstmal klingt es natürlich gar nicht logisch, dass Gruppen, die gemessen an der Gesamtkriminalität weniger häufig Opfer von Kriminalität werden, in Dunkelfeldstudien stetig höhere Furchtlevel aufweisen. Das hat natürlich viele Fragen aufgeworfen und wurde auch lange in der Kriminologie diskutiert. Und um das Sicherheits- und Bedrohungsempfinden von Menschen zu erklären, also jetzt auch generell gesprochen und nicht nur um dieses vermeintliche Paradoxon zu erklären, haben sich über die Zeit 7-gängige Thesen bzw. Ansätze herauskristallisiert. Und diese 7 sind die soziale Kontrollperspektive, die soziale Problemperspektive, die Selektionsthese, die Viktimisierungsthese, die Generalisierungsthese, die Vulnerabilitätsthese und zum Schluss auch noch sozialpsychologische Ansätze. Genau, und es ist so, dass sich diese Ansätze gar nicht zwangsläufig in Konkurrenz zueinander verhalten, sondern es ist eigentlich eher so, dass sie sich auch gegenseitig ergänzen können, weil sie sich teilweise auf unterschiedliche Analyseebenen beziehen. Also zum Beispiel die individuumsbezogene Mikroebene oder die nachbarschafts- und oder stadtteilbezogene Mesoebene oder eben die gesellschaftsbezogene Makroebene. Wenn man sich jetzt das Viktimisierungsfurchtparadoxon erklären möchte, gibt es deshalb einige vielversprechende Erklärungsansätze, die man dafür auch zu Rate ziehen kann, was ja schon mal toll ist. Genau, und dafür möchte ich euch jetzt mal ein bisschen nachzeichnen, wie sich die Erklärung des Phänomens mit der Zeit entwickelt hat. Ich finde es nämlich auch unglaublich spannend, was sich Menschen damals überlegt haben. Also was heißt damals, aber also doch, die 80er Jahre sind ja schon eine Ecke her, ne? aber genau, also wie sich das entwickelt hat, welche Annahmen man getroffen hat und so. Genau, und ich fange tatsächlich auch mit den 80er Jahren an. Also in den 1980er Jahren gab es zum Beispiel eine Studie, in der man natürlich auch zu dem Ergebnis kam, dass es doch paradox sei, dass Frauen höhere Furchtlevel aufweisen, obwohl sie gemessen an der Gesamtkriminalität weniger häufig Opfer werden als Männer. Die Überlegung, die am Ende dieser Studie angestellt wurde, war, dass die Sorge von Müttern um ihre Kinder die eigene personale Kriminalitätsfurcht erhöhen würde. Aber das ist natürlich Quatsch, denn auch wenn Mütter damals noch hauptsächlich für die Kindererziehung eingespannt waren und sich viele Väter da eher rausgehalten haben, kann das natürlich nicht die Erklärung sein. Weil sich die Geschlechterrollen bis heute ja durchaus auch verändert haben im Vergleich zu den 80ern, zumindest im Gesamttrend. Und die Diskrepanz aus Furchtleveln und Opferanteil an Gesamtkriminalität, die besteht ja, wie gesagt, weiter fort. Und außerdem, also halt auch noch so ein Gedanke von mir, würde diese Annahme ja wirklich allen Frauen eine mütterliche Sorge unterstellen und allen Männern eine väterliche Sorge aberkennen. Und mal nebenbei noch bemerkt, ist es ja auch zweifelhaft, dass nur Frauen, die gleichzeitig auch Mütter sind, für die erhöhten Furchtwerte in nahezu wirklich allen Umfragen verantwortlich sind, auf nationaler und internationaler Ebene. Und das über quasi 50 Jahre hinweg. Also nein, da wurden auch nicht immer nur Mütter befragt. Ne? Also das ist wirklich Quark. Eine weitere Überlegung in den 1990ern war, dass Männer und Frauen Risiken einfach anders wahrnehmen würden. Und zwar so, dass Frauen eine stärkere Tendenz als Männer aufweisen würden, sich an vergangene Lebenserfahrungen zu erinnern, sodass sie ihre Angst von einem Kontext in den nächsten und von einer Viktimisierungsart zur nächsten übertragen würden. Also irgendwie so ganz irrational. Und dann würden sie sozusagen auf diese Weise Verbrechen, Delikt, Geografie und kontextübergreifend einfach generalisieren. Das haben die Autoren Smith und Torstensen die Generalization of Experiences Hypothesis getauft. Aber sie haben natürlich im Rahmen ihrer Studie keine Hinweise darauf finden können, dass diese Annahme zutreffend ist. Und das Gleiche gilt auch für ihre Hidden Victimization Hypothesis, nach der angenommen wird, dass das Furchtlevel der Frauen ihrer wahren Viktimisierungsrate entspreche. Die Frauen aber diese Viktimisierungen weniger anzeigen würden und das Dunkelfeld bezüglich der Viktimisierung von Frauen halt demnach sehr hoch sei, sehr groß. Dafür haben sie keine Hinweise gefunden. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Der Schluss, zu dem Smith und Torstensen in ihrer Studie damals gekommen sind, war, dass es wahrscheinlicher sei, dass das in Umfragen angegebene Furchtlevel weiblicher Befragter rational hoch sei und das angegebene Furchtlevel der männlichen Befragten tatsächlich irrational niedrig. Das haben sie die Male Neutralization Hypothesis genannt. Und dieser Hypothese zufolge würden Männer ihre Ängste stärker als Frauen neutralisieren. Und das spielt auch auf so eine Machismo-Sozialisierung an, wo Männern ja irgendwie angelernt wird, zu denken, dass sie unverwundbar seien und dass ihnen Kinder und Frauen gegenüber eine Beschützerrolle zukäme. Und dass sie irgendwie auch in der Lage sein müssten, sich und andere körperlich verteidigen zu können. Und dieser Neutralisierungsthese zufolge würde es Männern deshalb schwerer fallen, in Umfragen Angst oder Sorge einzugestehen, weil das dann eben im Kontrast zur Machismo-Sozialisierung steht. Tatsächlich ist das auch eine Hypothese, die auch durch andere Forschende im Rahmen ihrer Studien bestätigt werden konnte. Zum Beispiel kamen Sutton und Farrell im Rahmen einer Studie zu dem Schluss, dass die Geschlechter auf unterschiedliche Art vom sozialen Druck der Gesellschaft betroffen zu sein scheinen, Ängste und Sorgen herunterzuspielen. Das haben sie insbesondere bei Männern festgestellt, nicht aber bei Frauen. Und bei Männern haben sie einen Zusammenhang zur sozialen Erwünschtheit gemessen. Bei Frauen, wie gesagt, nicht. Was die Frauen angeht, haben Bilski und Wetzels bereits in den 1990er Jahren darauf hingewiesen, dass die berichtete personale Kriminalitätsfurcht von Frauen schon gerechtfertigt sei, weil sie zwar nicht generell häufiger von Kriminalität betroffen seien, aber dafür sehr viel häufiger von Gewalt in engen Beziehungen. Das habe ich ja auch vorhin schon mal anklingen lassen. Und in der Tat weiß man heute, dass Frauen maßgeblich von Sexualdelikten und häuslicher Gewalt betroffen sind, vor allem eben durch Familienmitglieder oder Partner. Dabei sind Frauen wirklich signifikant häufiger betroffen als Männer. Und auch wenn Männer davon auch Opfer werden und auch Frauen hier als Täterinnen in Erscheinung treten, sind Männer dennoch signifikant häufiger Täter. Darauf gehen Annelie und ich demnächst nochmal in einer Krimschnack ein. Und die Anzeigequoten sind in diesen Deliktbereichen aus vielerlei Gründen sehr niedrig. Von daher ist diese Hidden Victimization Hypothesis von Smith und Torstensen meiner Einschätzung nach gar nicht so von der Hand zu weisen, auch wenn sie sie im Rahmen ihrer Studie nicht bestätigen konnten. Bilski und Wetzels zufolge war das Viktimisierungsfurchtparadoxon vor allem in den 1990er Jahren eher das Ergebnis einer einseitigen Operationalisierung von Viktimisierung. Das hat sich seitdem zum Glück etwas verändert. Also man hat es einfach weiter aufgefächert, sodass man besser differenzieren kann, welche Gruppe sich vor welchen Delikten am meisten sorgt. Aber natürlich gibt es auch trotzdem immer noch einige Dinge zu verbessern. Gerade im Hinblick auf das biologische Geschlecht kann man aber auf jeden Fall zusammenfassen, dass die Stereotype der schwachen, besorgten Frau und des starken, furchtlosen Mannes heute definitiv als widerlegt gelten. Und es gibt sowieso auch einige Studien, deren Ergebnisse auch waren, dass es sowohl bei Männern als auch bei Frauen ängstliche und nicht ängstliche Typen Mensch gibt und das niedrige und hohe kriminalitätsbezogene Furchtlevel halt wirklich eher unabhängig vom biologischen Geschlecht zu sein scheint und dass es vor allem auch von anderen Faktoren abhängig zu sein scheint. Ich habe ja vorhin schon mal angeschnitten, dass es auch, was ältere Menschen angeht, immer wieder festgestellt wurde, dass ihre Furchtlevel nicht ihren tatsächlichen Opferwertungsanteil gemessen an der Gesamtkriminalität widerspiegeln. Ältere Menschen haben nämlich häufig höhere Furchtlevel aufgewiesen als jüngere Menschen. Also da gibt es viele Beispiele internationaler und deutscher Studien der letzten 50 Jahre, die das zeigen. Es wurde aber erstens mehrfach auch in diesem Bereich festgestellt, dass die Operationalisierung noch stark verbessert werden müsse. Also zum Beispiel wurde häufig von WissenschaftlerInnen gefordert, die subjektive Angst in zukünftigen Studien noch weiter aufzufächern und das auch noch differenzierter zu betrachten und zu erklären. Das hatten wir ja eben auch schon mal bei dem biologischen Geschlecht. Das Stichwort ist dabei, ist es wirklich Angst, ist es eher eine Sorge? Und fragt man ein Spektrum ab von Sorge bis nackte Panik oder nutzt man eben nur einen der Begriffe und so weiter. Ne? Gleiches gilt natürlich auch für die Viktimisierung. Welche Delikte fragt man ab? Fragt man nur ein Delikt ab oder geht man von Bagatell zu wirklich Kapitaldelikten? Und zweitens wurde hier auch festgestellt, dass die Furchtlevel älterer Menschen gar nicht mal so paradox sein, wie sie zunächst scheinen, weil die generelle Wahrscheinlichkeit, im Verlauf des Lebens durch Kriminalität geschädigt zu werden, natürlich auch mit fortschreitendem Alter ansteigt. Das bedeutet, dass ältere Menschen ja bereits mehr Zeit hatten, im Verlauf ihres Lebens durch Kriminalität geschädigt zu werden, entweder sie selbst oder ihnen nahestehende Menschen. Also zu dem Zusammenhang zwischen Viktimisierung und Kriminalitätsfurcht könnte ich euch jetzt natürlich auch stundenlang noch was erzählen, aber das passt jetzt nicht in die Krimshort. Weitere Überlegungen, weshalb ältere Menschen höhere Furchtlevel aufgewiesen haben in den Dunkelfeldbefragungen, waren zum Beispiel, dass Menschen mit dem Alter an physischer Kraft und auch kognitiven Fähigkeiten verlieren, dass sie irgendwie langsamer werden, vielleicht weniger wehrhaft oder dass sie auch Risiken etwas schlechter einschätzen können als in jüngeren Jahren. Die Annahme wäre dann hier, dass es zu einem Gefühl der Verletzlichkeit führen könnte, wenn man sowas bei sich selbst feststellt. Und jetzt sind wir hier natürlich auch bei der Vulnerabilitätsthese, also die Verletzlichkeit, Vulnerabilität. Und dabei haben einige ForscherInnen im Rahmen ihrer Studien auch herausgefunden, dass es dabei nicht unbedingt auf die tatsächliche physische Vulnerabilität ankommt, also ob jemand im Ernstfall wirklich auch fliehen oder sich wehren kann, sondern dass es vor allem auch auf die selbst wahrgenommene Vulnerabilität ankommt. Und nicht nur das, auch ob sich jemand dem Erleben und vor allem auch der Verarbeitung einer Viktimisierung gewachsen fühlt, mit allem, was daraus entstehen kann. Auch das kann die eigene wahrgenommene Vulnerabilität beeinflussen. Also letztlich geht es bei diesem Punkt jetzt eben auch um die Resilienz, die ein Mensch hat oder eben nicht. Und auch darüber haben Annelie und ich schon mal in einer Krimschnack-Episode gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Das war wahrscheinlich Episode 7 oder 9. Schaut mal nach, wenn ihr möchtet. Ja. Und auch körperlich könnte man sich jetzt die Frage stellen, ob man einer Verletzung, die aus einer Opferwerdung resultiert, gewachsen ist. Also vielleicht, weil der Heilungsprozess im Alter langsamer voranschreitet oder weil man bereits einige Verletzungen über die eigene Lebensspanne, weiß ich nicht, angesammelt hat, weil man irgendwie Unfälle hatte oder sportlich aktiv war und dann sind die Knochen irgendwann morsch, wie auch immer, oder man hat halt irgendeine Krankheit. Das kann einem natürlich auch im jungen Alter passieren. Aber generell könnte man aus solchen Überlegungen auch eine stärkere persönliche Folge aus einer Opferwerdung antizipieren. Und dann wäre es ja irgendwie auch nur verständlich, wenn sich jemand aus solchen Gründen als vulnerabler einschätzt und dann gegebenenfalls auch eine höhere Risikoeinschätzung für sich vornimmt. Es gibt auch einige Studien, in denen die ForscherInnen zum Schluss gekommen sind, dass es auch zu kriminalitätsbezogenen Unsicherheitsgefühlen bei älteren Menschen kommen und auch bereits vorhandene Unsicherheitsgefühle verstärken kann, wenn in einer Gesellschaft negative Einstellungen und Vorurteile gegen ältere Menschen vorherrschen. Also ein Vorteil, das man manchmal auch in Deutschland so mitschwingen hört, finde ich, ist, dass ältere Menschen einfach nicht mehr so resilient seien. Aber es gibt eben auch Forschende, die für genau das Gegenteil argumentieren, weil ältere Menschen ja aufgrund ihrer Lebenserfahrung auch die Fähigkeit erlernt haben könnten, sich von traumatischen Erlebnissen schneller zu erholen. Also das kann man so und so sehen und wahrscheinlich kommt es dann auch einfach auf die Person selbst an. Wenn wir jetzt über Resilienz und die Fähigkeit, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und so sprechen, dann geht es ja auch ganz viel um emotionale Intelligenz und Reife. Und auch das ist natürlich nicht unbedingt vom Alter abhängig. Also es ist wirklich alles nicht so leicht. Und das bestätigt auch noch eine qualitative Studie von Schwer und Hacking, die ich ansprechen möchte. Deren Ergebnis war nämlich, dass sich auch die dort befragten Jugendlichen durchaus Erwachsenen gegenüber vulnerabel fühlen und von einem erhöhten wahrgenommenen direkten Viktimisierungsrisiko in der Studie berichtet haben. Und zwar aufgrund einer wahrgenommenen physischen Unterlegenheit den Erwachsenen gegenüber. Da muss man ja natürlich auch sagen, zwischen Erwachsenen und Kindern und sowie Jugendlichen herrscht ja ohnehin auch schon immer ein Machtgefälle, das man auch nicht unterschätzen darf. Ja, und dazu passend hat auch der Deutsche Viktimisierungssurvey damals einen U-förmigen Zusammenhang festgestellt zwischen dem Alter und Unsicherheitsgefühlen, sodass die Unsicherheitsgefühle in der Tendenz zur Lebensmitte hin abnehmen und dann wieder zunehmen. Ja, also wie wir schon für das biologische Geschlecht festgestellt haben, scheint es auch hier eben so zu sein, dass Unsicherheitsgefühle und das Bedrohungserleben nicht ausschließlich vom Alter abhängig zu sein scheinen. Deshalb führe ich das auch nochmal weiter. Es gibt nämlich noch weitere Gruppen, die in wissenschaftlichen Studien als vulnerabel identifiziert werden konnten. Und das sind zum einen Menschen, die ethnischen Minderheiten in einer bestimmten Region angehören und oder eine Migrationsgeschichte haben. Zum anderen sind es aber auch Menschen so mit selbst wahrgenommenem schlechten Gesundheitszustand. Eltern von Kindern wurden auch mal identifiziert oder Menschen mit einem schwächeren sozioökonomischen Status, also ne, Menschen mit einem niedrigen Bildungsstand oder Menschen, die wenig Geld haben. Und einer Studie von Vauclair und Bratanova aus dem Jahr 2017 zufolge seien Menschen, die in Gesellschaften mit stärkeren Einkommensunterschieden leben, stärker von personaler Kriminalitätsfurcht betroffen. In solchen Gesellschaften würden nämlich insbesondere ältere Menschen, Frauen, Menschen mit Behinderung und ethnische Minderheiten von mehr Kriminalitätsfurcht berichten, sagen die AutorInnen. Die AutorInnen der Wiesn-Studie sind 2015 zu dem Ergebnis gekommen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in dieser Studie weit weniger Kriminalitätsfurcht aufgewiesen haben, als es bis dato in der Forschung diskutiert wurde. Im deutschen Viktimisierungssurvey hingegen konnte ein deutlicher Unterschied der Furchtlevel zwischen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte festgestellt werden, wobei eben diejenigen mit Migrationsgeschichte größere Besorgnis aufgewiesen haben. Und das vielleicht auch nochmal als Anmerkung, also wenn euch solche widersprüchlichen Aussagen von Studien auffallen, dann achtet bitte auch einfach immer auf die Operationalisierung, ne? Also da könnt ihr mal einen Blick in das Methodenkapitel werfen, da wird ja dann ganz genau beschrieben, wie Begriffe definiert wurden, welche soziodemografischen Merkmale erhoben wurden und auch die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel Opferwerdung und Kriminalitätsfurcht messbar gemacht wurden. Das ist ja zwischen den Studien nicht immer vergleichbar. Das heißt, ihr könnt dann gucken, ne, was haben die gemacht? Ist das vergleichbar? Ich habe wirklich viele, viele Studien für Deutschland, aber auch im internationalen Kontext gelesen zu dem Thema. Und die Operationalisierung, das ist wirklich was, wo man einfach drauf achten muss. Und man sollte auch sich bewusst werden, dass auch so geografische und kulturelle Kontexte bei der Interpretation von solchen Ergebnissen natürlich auch irgendwie eine Rolle spielen. Genau, aber um das für heute abzuschließen, spricht insgesamt viel dafür, dass Kriminalitätsfurcht nicht ausschließlich vom biologischen Geschlecht, vom Alter, der physischen Konstitution, der Ethnie bzw. der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit oder der sozioökonomischen Situation abhängt und so weiter und so fort. Ne? Also ich könnte jetzt noch mehrere Merkmale auflisten, sondern es klingt dem Forschungsstand zufolge durchaus plausibel, dass einer der Knackpunkte tatsächlich in der Vulnerabilität liegt. Und bei der Vulnerabilität spielt die persönliche Risikoeinschätzung für so kriminalitätsbezogene Viktimisierung einen wesentlichen Faktor für die Entstehung von personaler Kriminalitätsfurcht. Wie gesagt, es kommt dabei eher darauf an, als wie physisch und psychisch oder auch ökonomisch vulnerabel sich die Befragten eben selbst wahrnehmen, ne? Keine Zuschreibungen von außen. Und wie wir auch gesehen haben, deutet viel darauf hin, dass die Sozialisierung der Geschlechter oder auch erlebter Sexismus, Ageism, Rassismus oder andere Formen von gruppenbezogener Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit ebenso wie vergangene Viktimisierungserlebnisse oder auch die Betroffenheit durch strukturelle Benachteiligung erheblichen Einfluss auf diese empfundene Vulnerabilität und damit auch auf die persönliche Risikoeinschätzung nehmen können. Ob jetzt die Wahrnehmung, wie vulnerabel man ist, tatsächlich durch Sozialisierung und auch vormalige Erfahrungen entsteht, das ist jetzt irgendwie meinem Eindruck nach noch nicht komplett ausgeforscht. Ich finde aber trotzdem, dass der Forschungsstand auch jetzt schon den Schluss zulässt, dass mit einer wahrgenommenen Vulnerabilität eines Menschen sowohl das wahrgenommene Risiko einer Viktimisierung als auch die Sorge vor Viktimisierung steigen. Und wenn ihr das nächste Mal auf so einen Widerspruch stoßt, dass eine bestimmte Gruppe in einer Studie ein stärkeres Bedrohungserleben äußert und dieser Befund noch da obendrauf nicht mit den aktuellen Hellfeld-Daten zusammenpasst, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, ob diese Gruppe möglicherweise tatsächlich nicht überreagiert, sondern ob die Gruppe zum Beispiel entweder stärker von Viktimisierungserfahrungen betroffen ist, als das Hellfeld es widerspiegelt, oder ob sich Menschen aus dieser Gruppe vielleicht aus unterschiedlichen Gründen als vulnerabler einstufen könnten als andere Gruppen, die in der Studie vertreten sind. Oder. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das dann nochmal näher anzuschauen und nicht einfach diese Gruppe dann als irrational abzustempeln. Genau, das wäre mir ganz wichtig, wenn ihr das aus der heutigen Episode mitnehmt. Das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, meldet euch sehr gerne. Ihr erreicht Annelie und mich wie immer entweder über Instagram über Krimschnack oder per E-Mail über krimschnack@protonmail.com. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Da werden dann, wie gesagt, Annelie und ich endlich wieder eine Folge zusammen aufnehmen. Und darauf freue ich mich schon mega. Das wird gut. Und genau, ich hoffe, ihr seid auch dabei. Kommt vorbei, hört rein. Und bis dahin hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung in euren Podcatchern oder ein Follow auf Instagram oder so, wie ihr möchtet. Wir würden uns freuen und ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ciao!